Interventionen der Zentralbank mit gefährlichen Folgen. Auslöser der Finanzkrise waren Fehlentwicklungen auf dem amerikanischen Wohnimmobilienmarkt, die ihre Ursache in politischen Eingriffen sowie in der Politik der amerikanischen Zentralbank Federal Reserve, kurz Fed genannt, hatten. Zur Vorgeschichte. Der US National Home Price Index misst die Entwicklung der Hauspreise in den Vereinigten Staaten. Er wurde 1987 erstmals veröffentlicht und zurückgerechnet bis in das Jahr 1890 und stieg von 5 Punkten im Jahr 1941 fast ohne Unterbrechung bis auf 189 Punkte im Jahr 2006. Auffällig ist, dass er sich in den 7 Jahren von 1999 bis 2006 mehr als verdoppelte, und zwar von 92 auf 189 Punkte. Heute wissen wir, dass es sich damals um eine der größten Blasenbildungen in der Geschichte handelte. Wie kam es zu dieser extremen Entwicklung in nur 7 Jahren? Die Hauspreisblase kann nicht ohne die vorangegangene Aktienmarktblase verstanden werden. Ende der 90er Jahre gab es eine Blase an den Aktienmärkten, an der die Politik der Zentralbanken eine gehörige Mitschuld hatte. Im September 2002 konstatierte das englische Wochenmagazin Economist, ohne die lockere Kreditvergabe hätte die Aktienmarktblase nicht so lange angedauert und ihr Platzen hätte nicht so ernsthafte Konsequenzen gehabt. Und wenn die Zentralbanker keine Lehre daraus ziehen, wird sich dies wiederholen. Im Jahr 2000 platzte diese Aktienblase. Von seinem Höchststand im Jahr 2000 fiel der Index der amerikanischen Technologiebörse Nasdaq um 74% und der S&P 500 Index der 500 wichtigsten amerikanischen Aktien verlor 43%. Als Reaktion senkte die Fed unter ihrem damaligen Chef Alan Greenspan die kurzfristigen Zinsen im Jahre 2001 von 6,25% auf 1,75%. Die Geldmenge wurde in diesem Zeitraum über 10% ausgeweitet. Bis Mitte 2003 senkte er die Zinsen weiter bis auf 1%. Künstlich niedrige Zinsen führen stets zu unerwünschten Nebeneffekten. Normalerweise enthalten Preise, und auch Zinsen sind Preise, nämlich der Preis für Geld, das verliehen wird, Informationen für die Marktteilnehmer, die dazu führen, dass das Kapital dorthin fließt, wo es benötigt wird. Werden die Zinsen künstlich niedrig gehalten oder gar abgeschafft, also auf Null gesetzt, kann dieser Mechanismus nicht mehr greifen. Investoren werden dann in immer riskantere Aktien und Anleihen getrieben, denn wenn die Preise von Anleihen solider Unternehmen und bonitätsstarker Staaten gesunken sind, verlegen sich institutionelle Investoren, welche ihren Kapitalgebern eine bestimmte Verzinsung in Aussicht gestellt haben, auf riskantere Anleihen und Aktien oder auf risikoreichere Immobilien, deren Preise dann steigen. Zudem werden immer mehr Investoren angezogen, die wenig Ahnung haben und nur sehen, dass man an bestimmten Märkten sehr schnell sehr viel Geld verdienen kann. Diese Investoren, die Aktien oder Immobilien nicht mehr kaufen, um sie langfristig zu halten, sondern um sie rasch wieder sehr viel teurer weiterzuverkaufen, verstärken die Preisblase und drängen die erfahrenen und langfristig orientierten Investoren aus dem Markt, weil diese nicht mehr bereit sind, absurde Preise zu bezahlen. Einige vorausschauende Ökonomen warnten Jahre vor dem Platzen der amerikanischen Hauspreiskrise und wiesen auf den Zusammenhang zwischen niedrigen Zinsen und steigenden Hauspreisen hin. William R. White, ein Anhänger der sogenannten österreichischen Schule der Ökonomie, die sehr marktwirtschaftlich orientiert ist, mahnte im August 2003, dass die ungewöhnlich lebhaften Hauspreise im gegenwärtigen Abschwung mit der sehr lockeren Geldpolitik der Zentralbanken im Zusammenhang stehen dürften. Das hat eine zunehmende Verstärkung der Verschuldung der privaten Haushalte in zahlreichen Ländern begünstigt, womit das Risiko steigt, dass deren Budgets überdehnt werden, insbesondere wenn die Hauspreise nachgeben sollten. Im Jahr 2006 wiederholte er, dass eine anhaltende lockere Geldpolitik über die Zeit zum kumulativen Aufbau signifikanter Abweichungen von historischen Normen führen kann. sei es mit Blick auf die Verschuldung, Sparquoten, Assetpreise oder andere Indikatoren für Ungleichgewichte. Bezeichnend ist, wie ein führender amerikanischer Ökonom, der aktiven Markteingriffen wohlwollender als White gegenübersteht, die Sache sah. Was White befürchtete, empfahl der Nobelpreisträger Paul Krugman der Zentralbank im Jahr 2002 in einem Kommentar für die New York Times sogar als geeignete Strategie. Um die Rezession zu bekämpfen, braucht die Zentralbank mehr als ein kurzes Auflodern. Rasch steigende Ausgaben der privaten Haushalte sind nötig, um die wegsterbenden Unternehmensinvestitionen zu kompensieren. Und um das zu erreichen, muss Alan Greenspan, wie Paul McCarley von PIMCO es ausgedrückt hat, eine Hauspreisblase verursachen, um die Nasdaq-Blase zu ersetzen. Die Notenbank sollte also durch eine Niedrigzinspolitik eine Hauspreisblase hervorrufen, um auf diesem Weg die Blase der sogenannten New Economy-Werte, Internet, Aktien etc. zu ersetzen. Hier wird ein grundsätzlicheres Problem deutlich. Der von den Medien damals als der Meister gefeierte Notenbankchef Alan Greenspan sah seine Aufgabe in einer Steuerung des Geschehens der Wirtschaft und an den Finanzmärkten. Er war stolz darauf, dass er innerhalb von 10 Jahren nach seinem Amtsantritt im Jahre 1987 die Zahl der Datenreihen, welche die Fed beobachtete, auf über 14.000 verdoppelt hatte. Seine Mitarbeiter scherzten, dass darunter solche waren, die nur ihr Boss verstand. Das ermögliche es ihm, wirtschaftliche Änderungen lange vor allen anderen zu erkennen und rasch die Richtung der Geldpolitik zu ändern. Diese Beweihräucherung ist Ausdruck des Traums von einer Planwirtschaft, der Idee, dass ein erleuchteter Mann in der Badewanne die Märkte besser verstehe als die Millionen Marktteilnehmer und dass seine Einsichten es ihm erlauben, diese in die richtige Richtung zu lenken. Greenspans Interventionismus werteten Marktteilnehmer als eine Garantie gegen fallende Kurse. Viele Börsianer verließen sich darauf, der Meister werde rechtzeitig eingreifen bzw. nach einem Kursrückgang alles Erforderliche tun, damit die Kurse wieder stiegen. Der Begriff Greenspan Put wurde zum geflügelten Wort an der Börse. Gemeint war damit die Tatsache, dass Greenspan seine Macht bereits in der Vergangenheit mehrfach eingesetzt hatte, um eine Börsenkatastrophe zu verhindern. 1987 nach dem Börsencrash, 1998 nach der russischen Schuldenkrise und dem Zusammenbruch der Long-Term Capital Fonds und als er im Vorfeld der Jahrtausendwende Schritte unternahm, um die Y2K-Krise zu verhindern. Man dachte, durch seine Handlungsweise habe er bewiesen, dass er den Markt nie rapide fallen lassen würde, so der amerikanische Ökonom und Wirtschaftsnobelpreisträger Robert J. Shiller. Die interventionistische Politik extrem niedriger Zinsen der amerikanischen Zentralbank kann man sicher nicht mit irgendeinem Marktversagen in Zusammenhang bringen, im Gegenteil. Die Zentralbanken sehen es zunehmend als ihre Aufgabe, das normale Auf und Ab der Konjunktur und der Kapitalmärkte durch ihre Eingriffe zu glätten bzw. abzufedern, statt dem Markt seinen Lauf zu lassen und sich darauf zu beschränken, für die Geldwertstabilität zu sorgen. Als die Aktienmarktblase platzte, reagierte die Fed mit noch niedrigeren Zinsen und löste damit die nächste, weit schlimmere Blase aus, diesmal am amerikanischen Immobilienmarkt. Dafür, dass das Geld nun in den Haussektor floss, gab es viele Ursachen. Zusätzlich zu den niedrigen Zinsen feuerten hohe Steuervorteile den Immobilienboom an. Schon in den 80er und 90er Jahren waren Steuervorteile für Konsumkredite, zum Beispiel für Autos, abgeschafft, aber der Schuldenzinsenabzug für den Kauf selbst genutzter Immobilien beibehalten worden. 1997 war die Steuer auf Veräußerungsgewinne von Immobilien bis zu $500.000 für ein Ehepaar abgeschafft worden, während sie für andere Investitionen, etwa in Aktien, bestehen blieb. Der damalige Chef des Internal Revenue Service, der Bundessteuerbehörde der USA, wunderte sich, warum bestehen wir letztlich darauf, dass sie das Geld in Häuser stecken, um diesen Steuervorteil zu erhalten? Warum lassen wir sie nicht in andere Dinge investieren, die produktiver sein mögen, wie Aktien oder Anleihen? Eine Studie der Fed belegte, dass die Zahl der Immobilientransaktionen in den Jahren 1997 bis 2006 17% höher war, als sie ohne diese Immobilien bevorzugenden Steuervorteile gewesen wäre. Insbesondere wurde damit das schnelle Durchhandeln von Häusern, die sogenannte Flipper nur aus spekulativen Gründen kauften, befeuert. Extrem niedrige Zinsen plus steuerliche Bevorzugung von Immobilieninvestments waren eine Ursache der Blase. Diese Blase entwickelte sich jedoch nicht überall in den USA, sondern in etwa einem Dutzend Staaten. Untersuchungen belegen, dass dies vor allem jene Staaten waren, die das Angebot an Immobilien durch starke staatliche Regulierungen im Baurecht beschränkten. So zogen die Preise in Staaten mit stark regulierten Baugesetzen wie Kalifornien und Florida zwischen 2000 und 2006 um mehr als 130% an, während sie in Texas und Georgia, wo es entsprechend strenge Regulierungen, die das Angebot verknappten, nicht gab, nur um 30% stiegen.